Sehr gut. Ich habe auch nicht viel Folien mitgebracht. Also von mir aus kann es losgehen. Jetzt sag ich mal. Wir machen heute in Virtual Classroom ein bisschen was über Farbpräsentation. Und die Frage ist, habt ihr Fragen? Erstmal so ganz allgemein, da waren ja die Vorlesungen von Herrn Professor Krömpke. Ich denke mal, die sind auch hinläufig bekannt. Habt ihr sie nochmal angeschaut? Okay, jetzt wird es interessant. Also dementsprechend erwarte ich keine Fragen von euch. Also ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass ihr wisst, wovon ich rede. Und eine Frage, die ich vorneweg euch mal stelle, die ich gerne wissen würde. Was ist eigentlich der Zusammenhang von diesen ganzen Farbsystemen, die wir da haben? Wie hängen die zusammen? Das ist ja irgendwas prinzipiell, das die miteinander verbindet. Was ist das? Nee, ich glaube, das menschliche Sehen, aber bist du ein bisschen falsch. Wir wollen Farben abbinden. Das ist ja ein Farbsystem. Das ist ja nicht das menschliche Sehen. Das Farbsehen. Ja. Gut, vielleicht für die Farbsysteme sollten wir erstmal die Frage beantworten, welche Farbsysteme kennt ihr denn überhaupt? Also eins kennst du auf jeden Fall. Das weiß ich. RGB, genau. Das kennst du noch? Die CEs. Lab. Ja. XYZ. Schreibe ich mal da oben hin. Ja. HSV? Wo gehört das hin? Was ist das für ein Farbsystem? Wie funktioniert das? HSV? Ich würde es mal hier hinschreiben. HSV, wofür steht's? Hue, Saturation und? Also das hast du gesagt, das ist... Luminance oder Lightness. Lightness ist es eher, es ist nicht die Luminance. Das ist Value. Analog dazu gibt es noch das HSB. Das ist dann die Brightness. Also Lightness und Brightness sind zwei verschiedene Dinge. Können wir auch gerne nochmal eingehen. So, was haben die denn für ein Farbmodell quasi unten stehend gemeinsam? Wenn wir das jetzt mal so... Ja, die ich habe jetzt das RGB und HSV habe ich ja so mal da hingeschrieben, die haben ja irgendwas gemeinsam. Wie mischen sich denn die Farben? Genau, es gibt die Primärfarben, das ist RGB oder halt drei Primitive. Ich meine, wir wissen ja, es sind ein Dreifachsystem, dreidimensionales System. Das heißt, wir brauchen immer drei Repräsentanten, deswegen findet man auch immer drei. Wie? Additiv. Die sind additiv. Die habe ich jetzt mal extra geschrieben. Das sind auch prinzipiell additive Farbmischsysteme, außer LAP. LAP ist kein additives Farbmischsystem. Was gibt es noch außer additives Farbmischsystem? Subtraktiv. Das ist eigentlich nicht ganz richtig. Es müsste eigentlich multiplikativ heißen. Und welches kennst du? Das kennst du wahrscheinlich eh nur eins. Ja, das LAP, das hatten wir ja schon, aber das ist das, was man typischerweise kennt. CMY. Genau. Wofür steht das? Also das ist Cyan, Magenta, Gelb, ja, das ist ja soweit klar. Warum findet man immer dann ein Vierfarbsystem? Also typischerweise gibt man ja dann CMYK an. Warum K? Wofür steht K? Was macht K? Also der Key, genau. Und warum machen wir den extra? Brauchen wir den? Also was wäre denn in diesem Farbsystem schwarz? alle. Also ich müsste jetzt Cyan nehmen, ich müsste bloß Magenta nehmen und ich müsste Gelb geben. Also ich brauch irgendwie einen Farbstoff, der Cyan macht, also der Rotanteile rauszieht. Ich brauche einen, der Magenta macht, also der entsprechende Grünanteile rauszieht. Und ich brauche jemanden, der einen Farbstoff, der Blauanteile rauszieht. Die sind teuer. Aber so Kohlestaub, der schwarz macht, der ist doch relativ billig. Und genau aus dem Grund macht man noch den Key rein. Einfach als günstige Alternative zum Mischen, ist wesentlich effizienter zu produzieren. Und da kommt das her. Genau, also die haben wir auch noch. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Hat jemand von euch einen Fotodrucker? Nein? Schade. Da gibt es nämlich dann auch noch die Erweiterung, die dann entsprechend mit, ich will es jetzt nicht falsch aufschreiben, ich will mal kurz spicken. Wir machen ein FAP6-Farbtonsystem im Druck. Das heißt, die erweitern das dann durch ein helles Cyan und ein helles Magenta nochmal, um effektiv den Gamut zu erweitern. Wisst ihr, was für Fernsehstandards verwendet wird für Farbsysteme? Schon mal gefragt, ob es da irgendwie was gibt? Also ja, da gibt es was, das ist natürlich Standard. Die nehmen nicht RGB. RGB hat ja durchaus viele Nachteile, gerade was Farbübertragung betrifft. Das heißt, man hat immer einen ganzen Kanal, der komplett belastet wird. Aber man hat relativ schnell festgestellt, dass man eigentlich hauptsächlich die Helligkeit brauchen. Das haben wir auch von unseren Response Curves bei unseren Cones. Das ist mir ja das Grün und Grün, also die mittleren und die langen relativ nah beieinander sind und das für die hauptsächliche Helligkeitswahrnehmung ist. Dann ist die Idee natürlich dann die Helligkeit zu extrahieren, also das Y, die Luminanz an dieser Stelle. Die wir dann in die Luminanz umberechnen können. Und da gibt es dann auch additive Farbsysteme, die mit Chroma arbeiten. Und Chroma ist einfach die Farbdifferenzen. Sollte euch bekannt vorkommen. Das ist so der ultimative Basis, wenn man so möchte. Und das ist Chroma Blau und Chroma Rot. Und das ist eine Grün-Blau-Differenz. Und das ist eine Grün-Rot-Differenz. Beziehungsweise eine Gelb-Rot. Rot-Grün und Blau-Gelb. Jetzt habe ich gerade fast falsch gesagt. Ja? Und das ist genau das Gegenfarbmodell. Ja? Und der elementare Vorteil ist, da gibt es auch ganz viele verschiedene Schemen, die da entsprechend sagen, wie man das auch subsamplen kann. Weil die Farbwahrnehmung bei uns wesentlich unempfindlicher ist als Haupthelligkeitsanteil, gibt es dann verschiedene Schemen. Also Standard ist dann 444, ist alles gleich gesampelt. Da gibt es dann 422, 421, 420. Das sind so verschiedene Standards, die es da gibt, die da entsprechend durchgehen. Ja, wir sagen, okay, ich habe hier quasi eine Abtastrate, die gilt für diesen entsprechenden Kanal und der wird entsprechend horizontal auch wiederholt. Das ist dann quasi vertikal und horizontal aufgetrennt. Weil beim Bildsignal im Fernsehen ist es ja so, dass wir nicht auf einmal im Analogbereich jetzt geredet. Das ist jetzt allgemein. Für Analog gab es noch die PBs und die PRs. Also YPB, PR, kann ich auch noch aufschreiben. Das ist der alte Standard für Analog. Der quasi darauf hinauszielt, diese Farbdifferenzen hervorzuheben und mit denen quasi einfach ein Subsampling zu machen. Das heißt, wir können die Datenanzahl reduzieren und wir können es mit dem 420 sogar so weit reduzieren, dass wir einen Helligkeitskanal haben und für eine Zeile nur ein CB bekommen und für die nächste ein CR. Das ist schon extrem stark an Daten reduziert, wenn man sich schon mal überlegt. Aber die Bildqualität ist extrem gut. Könnt ihr euch mal anschauen, ist gar nicht so schlecht. Also man glaubt gar nicht, wie viel an Daten man da einfach einsparen kann. Was habe ich noch? Ja, das kommt auch schon eigentlich so hin. Dann gibt es natürlich noch ganz viele andere internationale Kommissionen, die noch verschiedene Dinge vorschlagen. Wenn man so Wände anmalt, hat man ja eigentlich auch ein Farbsystem zur Verfügung. Weiß nicht. Ja, oder Farbdosen einkaufen, wenn du irgendwas lackieren möchtest. Diese Platten, genau, die Farbplatten, die sind auch genormt. Damit du auch immer sagen kannst, ich möchte genau diese Nummer haben, dann kriegst du auch genau die Farbe dazu. Das ist auch ein Farbsystem. Gibt's RAL, Pantone. In der Computergrafik findet sich Gesundheit. Mansell findet sich öfters. Da sind verschiedene, die Liste geht fast endlos weiter, weil jeder irgendwie sich versucht, natürlich einen eigenen Standard zu machen. Ist ja klar, ich meine, das ist mein Farbsystem, ja. Wenn du das benutzen möchtest, dann gib mir bitte Geld dafür, ist ja ganz logisch. So, das haben wir auch gemacht. Die Anwendungen fallen dann natürlich dann entsprechend raus. Jetzt möchte ich aber nochmal auf das HSV, HSB, HSL, HSI, gibt es auch noch, wenn wir dann Luminance durch die Intensity ersetzen. Warum nehmen wir dafür nicht RGB? Ich meine, das ist ja irgendwie, zwischen den ganzen Farbsystemen ist irgendwo immer ein linearer Zusammenhang. Wir können alles in X, Y und Z umrechnen und können dann von RGB dahin, hier, und wir können auch ein subtraktives Farbsystem wieder umrechnen. Das können wir alles machen. Aber warum ist denn diese Variante immer so verbreitet? Was ist denn daran so toll? Mhm.
Aber man kann ja nicht, also bei HSV ist halt, kann man ja die Helligkeit generell nicht verändern. Also das ist halt
schon. Ja. Genau. Also, das ist gerade so für Zeichnungen und Designer immer sehr, sehr, sehr schön, wenn man dann sagt, ich möchte quasi diesen Farbton behalten. Ja, also ich möchte dieses leichte Rot erhalten, aber ich möchte es nicht so stark gesättigt haben oder ich möchte es gesättigter haben oder ich möchte quasi eine richtige Gegenfarbe dazu haben. Das gibt ja durch die Hue, kann ich das ja eindeutig identifizieren, was die Gegenfarbe ist. Das ist quasi auf dem Primitiv abgebildet. Kann ich einfach sagen, okay, da gibt es entsprechend das Gegenstück auf dem Zylinder auf der anderen Seite. Da gibt es dann auch Ideen, wenn ich die Hue nochmal anspreche, beziehungsweise wenn ich dann von Saturation rede und das vermische, dann kann ich auch wieder Chroma reinbringen. Dann sind diese schönen Zylinder, die ja da bei dem HSV oder HSL-Modell rauskommen, die degenerieren sich zu einem Konus. Ja? Also quasi die ganzen Farben, wo keine Farbinformationen mehr drin sind, weil sie voll gesättigt sind, fallen dann entsprechend raus. Die werden dann durch einen Punkt entsprechend repräsentiert. Dann gibt es auch ein Bikonus, kann da rauskommen, der dann aber sagt, hier unten ist schwarz, oben ist weiß oder vice versa, und in der Mitte sind die dann richtig die vollgesättigten Farben, weil die haben kein Weiß und kein Schwarz in sich. Wie gesagt, die Schwierigkeit, warum wir nicht den Einheitswürfel nehmen an dieser Stelle, um Farben zu repräsentieren, ist einfach die Diagonale hier durch, die durch diesen Würfel geht. Wenn ich jetzt quasi mir das so vorstelle, ist keine einheitliche Farbe. Ja, das ist ein Grau, das ist auch relativ gut, wenn ich da durchgehe, weil ich jeden Farbanteil gleich habe. Aber wenn ich diese Diagonale verlasse, habe ich eben nicht diesen Effekt, dass ich sage, einfach hier einen Wert hinzufügen, ist genau so und so viel an Helligkeit oder an Sättigung, oder ich kann diesen Farbton dadurch erhalten. Das funktioniert an dieser Stelle so nicht. Deswegen trennt man das auf. Nächste Frage. CIE, Tristimulus. Das geht so ein bisschen jetzt hier auf dieses XYZ ein. Wie haben die den rausgefunden? Wisst ihr das? Ich hab's erzählt, ich weiß es. Aber wisst ihr es noch? Mhm.
Ja. Das eben dann mischen und
da die Lichtquelle ja bekannt ist und möglichst, also dass man versucht halt möglichst reine Farben zu nehmen. Inzwischen versucht man das eher mit Lasern herzustellen, weil man weiß, das sind wirklich reine Spektralfarben an dieser Stelle und daraus was zusammenzumischen. Dann hat man relativ schnell festgestellt, das funktioniert mit unterschiedlichen Betrachtungswinkeln auch nochmal anders. Deswegen das Testverfahren, das sie ursprünglich gemacht haben, der erste Standard kam ja 1931. Dann haben sie 1960 schon mal eine Variante rausgebracht vom Ziehluft, dem Vorgänger davon. Dann haben sie 1974 nochmal was gemacht. Es gibt einen von 2000 und ich weiß jetzt nicht, was der aktuellste ist. Da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber da gehen sie auch entsprechend drauf ein. Metamerie? Was ist das denn? Keine Ahnung.
Ja, da kann man verschiedene Farben, also man kann eine Farbe mit verschiedenen Komponenten mischen. Also man kann unterschiedliche Mischungen erstellen, um dieselbe Farbe zu haben. Von den drei.
Das ist mir zu schwammig. Ja, also eine Farbe, wie definiert sich denn eine Farbe? Was heißt denn Farbe an dieser Stelle? Ich meine, das geht ja so ein mit dem Tristimulus. Da wir den ja so repräsentieren, können wir Metamerie überhaupt beschreiben. Was sagt das denn aus? Woher kommt das? Was macht der Tristimulus?
Ja.
Wellenlängen, ja, das ist mal so ein wichtiges Keyword, das ich mal mitnehme.
Und genau, und diese Werte sollen ja das Ansprechverhalten sozusagen der einzelnen Zapfen repräsentieren. Jeder dieser drei Z-Werte ist für einen dieser Zapfen verantwortlich, wie stark er eben angesprochen wird.
Genau, gut. Und wenn wir dann quasi so hier die Kurve haben, jetzt mal so normalisiert, die drei da so hingemalt, so approximiert, mit Short, Middle, Long, grob skizziert. Was ist denn dann der Farbeindruck bezüglich der kurzen Zapfen? Das ist ja ein Plot quasi Intensität gegenüber der Wellenlänge, Lambda. Ja? Irgendwie von 380 bis irgendwas 800, je nachdem, wie die Zapfen halt ausgerichtet sind und wie empfindlich sie sind. Und was ist jetzt quasi der Response, der rauskommt, wenn jetzt da eine Spektralverteilung hineinfällt? Was ist blau? Was feuert es raus? Ich nehme jetzt mal nur den einen, ja. Das gilt ja für die anderen entsprechend analog. Was ist quasi die gesamte Energie, die da rauskommt? Du hast irgendwie eine Verteilung, beliebig. Ich mache mal eine hin. So, ja, das ist irgendwie eine Power Distribution, die auch über dieselben Längenwellenbereich geht. Und die Frage ist, was kommt jetzt bei Blau raus? Was nimmt der S-Zapfentyp hier mit? Richtig. Wie? Wo kommt das jetzt her? Wie kriege ich das? Quasi ich gebe dir eine Spektralverteilung. Du hast die Tristimulus. Was ist die ausgeschüttete Energie von Blau, von S? Weiß nicht ganz. Man nimmt diese Funktion, macht eine Konvolution. Ja. Und dann kommt da entsprechend, abhängig davon, wie diese Kurve ist, die ist ja eindeutig beschrieben, kommt dann quasi, es wird jetzt sehr schwierig, der integriert quasi diesen entsprechenden Anteil hier raus. Ja, also quasi die Fläche, die überdeckt wird an dieser Stelle von der Funktion. Wenn ich die jetzt mal so drüber male, dann werden die hier entsprechend die Anteile zusammen überlagert. Und das ist dann quasi das, was da rausfällt. Das ist dann halt nicht ganz die Kurve, weil nicht so viel da drin ist. Anteilig entsprechend rausgerechnet, gibt dann quasi so eine kleine Variante von dieser Kurve. Ja? Die kannst du aufintegrieren und dann hast du quasi die Fläche, die drunter liegt. Und das ist quasi die Gesamtenergie, die dieser Zapfentyp emittiert. Also beziehungsweise dann inhibiert, weil er hört ja auf auszuschütten an der Stelle. Und jetzt kommst du nämlich auch auf den Punkt der Metamerie, wenn du quasi das im Hinterkopf hast, wenn du weißt, ich integriere quasi das gesamte Signal hier rüber, dann ist Metamerie nichts anderes, dass ich sage, in dieser Fläche mache ich quasi eine andere Funktion, die anders aussieht, aber die gleiche Fläche hat. Dann habe ich eine andere Spektralverteilung. Die Gesamtenergie bleibt aber gleich, ist also de facto für den Menschen die gleiche Farbe. Wir sehen da keinen Unterschied drin, weil die gleiche Energie ausgeschüttet wird. Das Spektrum ist anders. Und genau das sagt Metamerie aus. Du kannst unterschiedliche Spektralverteilungen haben, aber sie sind für dich wahrgenommen die gleiche Farbe. Du kannst sie nicht unterscheiden. Nicht ohne Hilfsmittel. Nicht, dass, wenn du nicht messen kannst, wie das aussieht, wenn du sie nicht quasi spektral zerlegen kannst, dann geht das nicht. Dann weißt du nicht, wo der Unterschied ist. Farbnormtafel. Ich habe viele Fragen vorbereitet. Also nicht ganz so viele, aber ich habe ein paar vorbereitet. Ich hab mir Mühe gemacht. Vielleicht noch jemand anders? Weil ich glaube, ihr wisst alle, was eine Farbnormtafel ist. Da bin ich mir sicher. Ich mache mal Platz. Also wir nehmen jetzt mal an, wir haben das XYZ-Farbsystem und wir möchten das irgendwie repräsentieren und wir möchten irgendwie davon wegkommen, ein dreidimensionales System darzustellen, weil das ist in zwei Dimensionen relativ schwierig. Ja, das sind wir uns relativ einig. Wir haben festgestellt, wir können zweidimensionale Funktionen gut im Dreidimensionalen darstellen, ja, wenn wir noch tiefen Informationen drin haben. Aber wie sieht das denn jetzt anders aus? Was ist die Farbnormtafel? Die Schuhsohle, genau. Ist das immer die Schuhsohle? Die sieht ungefähr so aus wie eine Schuhsohle, das ist vollkommen richtig. Das ist jetzt für welches Farbsystem richtig? Für XYZ. Ja, es gibt also eine Umrechnung, die das quasi gibt. Und wir ziehen explizit aus diesem Diagramm Y raus. Was ist Y? Irgendwas mit Helligkeit. Wir versuchen, diese Luminanz loszuwerden. Was bleibt übrig, wenn wir die Helligkeit rausziehen? Wir hatten schon von Chroma geredet. Farbinformationen. Ja. Also Informationen über reine Farbe versuchen wir in diesem Diagramm darzustellen. Und jetzt kommen dann die bösen Fragen. Ne, Luminanz habe ich ja schon. Die Purpurlinie, wissen wir, können wir durch reine Spektralfarben nicht repräsentieren. Jetzt kommen wir mal auf den Visualisierungsaspekt. Wenn die Linie ja eigentlich gar nicht repräsentierbar ist durch reine Spektralfarben, ist es dann eigentlich richtig, diese Linie hier zu malen? Ist denn da, wenn du sagst, die Spektral, also der Rand deines Horseshoes sind die reinen Spektralfarben von 360, 380 Nanometer, je nachdem, wo halt dein Datensatz anfängt, mach die Kurve halt noch ein bisschen weiter, bis 800 Nanometer. Und du sagst, die Randlinie deiner Horseshoe-Visualisierung sind Spektralfarben. Reine Spektralfarben. Ist es dann richtig, expressiv, diese Linie zu malen? Sind das Spektralfarben? Die kannst du nicht darstellen, genau. Sie ist also nicht Teil von dieser Kurve. Man sollte dann vielleicht für eine Visualisierung sich entsprechend überlegen, ist das denn dann richtig zu sagen, ich male das in der gleichen schönen schwarzen Farbe, wie ich das in jedem Diagramm irgendwo finde. Ja? Weil das ist ja eigentlich nicht richtig, weil wenn ich sage, die Linie, die außen rum geht, sind Spektralfarben, aber hier muss ich Mischfarben machen, das ist keine reine Spektralfarbe, dann ist das ja nicht mehr richtig. Ich habe an Expressivität verloren, weil ich sage, die Daten stimmen so nicht. Ja, natürlich ist es dann ein Effizienzargument zu sagen, du erkennst wesentlich besser, wo dieses Diagramm ist, wenn ich die Linie unten zumache, weil dann sehe ich das einfach. Ja, es ist ganz, ganz offensichtlich. Ich hatte von Gamut gesprochen. Was war denn das Gamut? Das kann man in der Farbtabelle super darstellen. Ja, das ist der darstellbare Bereich eines Farbsystems, das wir irgendwo kalibriert haben. Da kommen wir auch gleich hin. Mir fehlt noch ein wichtiges Buzzword an der Stelle. Also eine Information fehlt mir noch, bevor ich sage, das ist richtig. Auf welcher Basis zum Beispiel basiert denn RGB? Was ist R? Es ist rot, ja, aber ich meine, du bist in einem, ich sag mal, für den Menschen kalibrierten Farbsystem. Was ist rot? Du hast ein rotes T-Shirt an, ich sehe das, aber hier unten ist auch rot, er hat eine rote Hose an, da ist ein rötliches Kabel. Was ist rot? Also ein reines Rot, du sagst, wir machen da quasi hier so da in der Ecke. Ist das immer da? Nee. Ein kalibriertes Rot. Ja, also irgendwas Genormtes. Ja, das ist eine sogenannte Primärvalenz. Ja? Wir haben also ein Primärvalenzsystem, wie bei allen Farbsystemen. Wir sagen, das sind unsere Basisfarben, die wir repräsentieren können. Davon gibt es 3 Stück. Wir machen sie unterschiedlich. Und was spannt das auf? Ein Dreieck. Und dieses Dreieck ist das Gamut. Jetzt hatten wir ja den Fall mit dem CLCMNLMYK Farbsystem. Ja? Cyan, ein helles Cyan, Magenta, ein helles Magenta und ein Gelb. Das ist jetzt für dieses Farbsystem nicht unbedingt geeignet, ja? Weil das ein subtraktives Farbsystem, man müsste also das Inverse davon denken. Aber die Idee, die man daraus bekommt, ist, glaube ich, relativ einfach klar, wenn ich eben nicht 3, sondern 5 oder 6 Primärvalenzen nehme, was kann ich denn dann machen mit dem Gamut? Ich kann, genau. Und was ist der Vorteil, wenn ich es vergrößern kann? Ich kann mehr Farben repräsentieren. Und wenn ich mehr Farben repräsentieren kann, ist es näher an dem, was wir Menschen sehen. Deswegen sind so Fotodrucker mit extra Farben ausgestattet. Das ist, wie gesagt, jetzt nicht ganz richtig an der Stelle, weil es ja eben ein additives Farbsystem ist, man müsste das invers rechnen, aber das ist das, was man versucht herauszubekommen, eben eine Tendenz in Richtung dieses Cyan, im tiefen Blau, in dem Grün, in einem Gelb, in einem Rot, um eben dieses Gamut aufzuspannen, zu sagen, ich kann mehr Farben repräsentieren, das sieht realistischer aus. Ich kann quasi wirklich Fotos drucken. Weil Fotos historisch gesehen ja doch ein wenig anders hergestellt wurden, als sie heutzutage hergestellt werden. Gut. Ich male es wieder hin, weil wir brauchen es noch. Wenn wir jetzt Farbkalibrierungen machen, wofür sind die denn wichtig? Ja, wir hatten ja gesagt, wir haben das RGB mit Primärvalenzsystem. So, das ist mein Gamut, das kann mein Bildschirm. Kann das deiner auch? Wie kämpfe ich dagegen an? Farbkalibrieren. Sehr gut. Ich gebe die Antworten inzwischen selber. Kennst du ein Farbsystem, das genormt ist und RGB verwendet? sRGB. Standardized Red, Green, Blue. Das hat mal, das kam von dem Adobe RGB und das wurde dann quasi international standardisiert und wurde dann entsprechend angenommen. Das ist ein bisschen größer als ein normaler Standard-Gamut, den so ein Monitor kann. Und was ich dann quasi machen kann, wenn ich sage, mein Monitor liegt da entsprechend drin, die Primärvalenz deckt das alles ab, also ich komme da irgendwo hin, kann ich dann natürlich sagen, die Farben werden dann entsprechend auf das kleinere Gamut abgebildet. Das ist natürlich extrem wichtig, gerade wenn man Grafiken macht, wenn es dann darum geht, ist das auch das richtige Blau. Dafür brauche ich einen farbkalibrierten Monitor. Ja? Nicht, dass ich dann sage, ja, das Blau ist aber mehr so im Cyan drin, ja, weil meine Primärvalenz halt eben nicht hier unten, sondern da oben ist, dann muss ich das vorher korrigieren, damit ich sagen kann, ich versuche halt eben in meinem Gamut ein möglichst blaues Blau herzustellen. Was ist das Blau, das dieser Monitor hat? Damit ich vergleichbar bin. Weil jeder Designer macht das auf seinem Monitor und damit der dann nicht das einfach irgendwo anders hinschiebt und sagt, ja, das sieht ja hier ganz anders aus, dann ist das klar. Das muss farbkalibriert sein. Wie kalibriere ich denn so einen Monitor oder einen Drucker oder irgendein Ausgabemedium? Also ich kann das alles in sRGB umrechnen. Ja. Das können wir uns jetzt ja mal überlegen. Ich meine, so aufwendig kann es ja wohl nicht sein, oder? Die sind ziemlich teuer. Ja, was würdest du denn jetzt so spontan? Ich meine, das kann sich auch jemand anderes noch überlegen. Was glaubst du denn, wie man herausfindet, ob die Farbe, die ein Monitor anzeigt, genau der Farbe entspricht, die er anzeigen soll? Ich kann das visuell machen. Ja, das ist eine Möglichkeit, das hat man früher gemacht. Was würde denn jetzt, also ich meine, wir sind ja Informatiker, ich meine, ich stelle mich da nicht hin und sage, ah, das ist ein bisschen zu grün, ja, also was machen wir denn eher? Ja? Wir messen das. Wie messen wir das? Nicht so spezialisiert erstmal, ganz allgemein. Das schaut mich gerade an, so ein Ding. Eine Kamera, ich mache ein Bild davon. Ja? Du willst ja die Farbwiedergabe von dem Bildschirm haben. Nicht wie das System quasi die Farben verrechnet, sondern das, was effektiv hinten rausfällt, damit du sagen kannst, hallo, dein Blau ist in dem Horseshoe an dieser Stelle. Weil nur wenn ich weiß, wo dieses Blau überhaupt ist, kann ich überhaupt ein Bezugssystem aufbauen zum sRGB, das da irgendwie drüber liegt. Also mein Blau ist hier. Ja? Das muss ich aber messen. Und genau das macht man. Man hat dann irgendwie so eine einfache Kamera, die vor dem Bildschirm hängt und die das genau dann ausrechnet. Und genauso macht man das auch mit Druckern. Man nimmt bei dieselbe Kamera, lässt den Drucker ein volles Blau oder eben ein entsprechendes Spektrum von verschiedenen Farben abdecken. Würde ich dann sagen, okay, da mache ich halt irgendwie einen kleinen Block, den die Kamera gut erkennt. Die Kamera erkennt hier irgendwas oben drüber und in dem Block mache ich einen Haufen von Farben rein. Wo ich sage, das deckt eben möglichst viele Farbspektra ab. Ich fange natürlich an mit RGB, dann mache ich noch irgendwelche Mischfarben und vielleicht noch irgendwelche Fehler mit verschiedenen Ansprechverhalten, weil was da ja noch reinspielt mit Linearität von Farben, ist ja Gamma. Ne? Also wenn ich hier noch eine Gamma-Korrektur drin habe, die nicht richtig ist, LCDs haben die gar nicht mehr, aber die sind trotzdem noch drin. Das ist historisch einfach drin geblieben. Ja, also gerade auch dieser schöne VGA-Anschluss, der existiert seit Mitte 80er. Ja, und der LCD muss das trotzdem noch können. Das ist alles abwärtskompatibel. Da haben sich viele schon drüber aufgeregt. Mit HDMI ist das endlich da so ein bisschen mal weggekommen. Aber die können das trotzdem alle noch. Das heißt, ich kann eben die Helligkeit beeinflussen. durch eben die Response Curve, durch die Gamma. Weil die Designer dann auch irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, hey, guck mal, da kann ich eben auch ein nicht-lineares Verhalten einer Graukurve simulieren. Ich möchte eben nicht, dass das gleichmäßig ansteigt, sondern eben nicht gleichmäßig, nicht linear. Und genau sowas kann ich mit einer Gamma-Kurve machen. Mit der Gamma-Korrektur. Das heißt, ich fange an, hier verschiedene Farben abzutasten und kann dann sagen, okay, die Farbe, die da reinkommt, die ist eben so und so viel weg von dem Blau, die es haben sollte. Was muss ich aber machen, damit ich das sagen kann? Weil wir haben ja das Problem, ist ja nur verschoben. Die Kamera muss kalibriert sein. Und wie machen die das? Die haben einen farbkalibrierten Monitor. Und deswegen lassen sie sich das so sauteuer bezahlen. Ja? Die haben die korrekten Farben einfach auf dem Standard reproduziert. Die Standards sagen ja auch, wie man diese Farbe herstellt. Die sagen ja nicht nur, die Farbe hat eben diese Koordinaten, sondern dieses Blau oder dieses Rot, Mitsubishi-Rot fällt mir da ein, das sind Farben, da hatte auch zumindest Stadt Frankfurt mal Probleme mit. Warum Züge dann anders aussehen und man hat Farben von jemandem eingekauft, dieses schöne Grün der U-Bahn zum Beispiel ist auch eingekauft, das ist eine genormte Farbe und die wird genau so hergestellt und der hat genau die Koordinaten in diesem Farbsystem. Das wäre nicht im XY, das wäre zum Beispiel im Lab. Kannst du spontan für den Lab eine Farbnormtafel malen? Nicht. Das ist auch die richtige Antwort, die du geben musst, weil es gibt für den Lab keine Farbnormtafel. Sehr lustig. Es gibt sie aber für das TLUF. Ja? Und das sind halt auch wieder so in elementare Punkte, die da zum Tragen kommen. Weiß. Ja, die Beamerfolie soll weiß sein. Mein Monitor behauptet, das wäre weiß, weil ich einfach alle Rot, Grün, Blau voll aufmale. Ja. Aber was ist denn dann? Man redet ja von weiß, wir wissen, das ist auch wieder ein Farbeindruck, das ist irgendwie auch besonders extrem relativ. Ich meine, die Wand ist auch weiß, solange wir kein Bezugssystem zu dem Schwarz haben, eine Abstufung, wäre das auch eine wirklich wunderbar schöne weiße Wand. Kein Problem. Uns fehlt das Bezugssystem. Ja. Wenn ich mich mit der weißen Ärmel da direkt dazu, ich sehe es im Vergleich relativ gut, also ist das für mich definitiv anders. Ja, es ist keine weiße Wand. Könnte aber genau so gut eine weiße Wand sein. Man hat sich dann relativ früh überlegt, dass man sowas über Farbtemperaturen macht. Was ist die Farbtemperatur? Hat was mit schwarzen Körpern zu tun? Das sind die bösen Physiker, die Schwarzkörper so malträtieren, bis sie anfangen zu glühen, indem man ganz viel Energie reintut. Das ist auch das, was man von Feuer kennt. Das ist dann auch das Schöne aus dem Bunsenbrenner. Ja? Immer schön in die blaue Flamme halten, nicht in den gelben Teil, weil die blaue Flamme ist wesentlich wärmer. Das geht so weit, dass das irgendwann anfängt, weiß zu werden. Und das ist die Farbtemperatur. Und das ist im Endeffekt sogar in dem C so drin, die geht hier so rum. Die geht ja dann auch irgendwann ins Blaue rein. Ja? Und abhängig davon, vom Roten über Weiß in Blau, gibt es quasi die Strahlungskurve darüber. Was uns dazu bringt, was ist denn ein Weißpunkt? Ja? Wofür brauche ich denn den? Ja, ich habe hier mein Gamma und habe jetzt hier so eine komische Kurve reingemalt, die jetzt auch noch ganz komisch aussieht. Die schneidet ja total miserabel mit dem Rest. Wie beeinflusst denn der Weißpunkt so ein Gamma? Hat es damit was zu tun? Was sagt dir denn dein Gamut aus? Das ist ja die Farbrepräsentation, die du machen kannst. Ne? So, und der Weißpunkt deines Monitors sagt ja, wie ist denn die Farbtemperatur, ich habe das jetzt eingestellt auf so und so viel Kelvin, ja, 6000 Kelvin, also leicht ins Blaue, ja, die dann sagt, okay, wenn ich alle drei Primärvalenzen voll fahre, dann ist das eine Farbe, die hier liegt, zum Beispiel. Ich kann das linear interpolieren, ne, man sieht dann so, zack, zack, zack. Und auf den kann ich mich entsprechend bewegen. Wenn ich dann quasi nach Rot gehe, wird das quasi von Weiß zu Rot, hier wird es zu Grün und hier wird es zu Blau. Weil das sind ja, so habe ich die ja festgelegt. Und man stellt relativ schnell jetzt fest, das ist ja gar nicht linear. Blöd. Ja, aber ich habe in jedem 255 Schritte drin. Also ich kann so, oder mehr sogar, ja. Je nachdem, wie fein ich die kalibrieren kann, ja. Wie viel Bit ich über das Interface rüberjagen kann. Wenn ich das jetzt nehme und sage, ich habe quasi den Weißpunkt, ich kenne meine Primärvalenzen, also unabhängig sogar von der Primärvalenz, ich kenne den Weißpunkt, kann ich da nicht irgendwas machen, was mir sagt, weil, also wenn ich jetzt hier versuche, zwischen zwei Farben den Abstand zu berechnen, ja, also das ist mehr Blau oder das ist mehr Grün oder die sind so weit voneinander weg, dann kommt da ja, egal wo ich bin, immer was anderes raus. Ja? Also die sind nicht irgendwie uniform verteilt. Ist ja klar. Ne? Also, weil nämlich die zwei, dann kommt da was anderes raus, obwohl die Farben vielleicht auch wahrnehmungstechnisch sehr ähnlich sind. Ja. Das ist dann auch McAdams, der dann die Ellipsen da so festgestellt hat. Kommen dann noch Folien dazu. Aber genau das ist der Punkt, warum es dann das erste Mal, ich muss jetzt gerade mal kurz schauen, YUV gab von dem CIE. Das war 1960. Und daraus haben sie dann 74 LUV gemacht. Und das ist der elementare Bestandteil. Man braucht einen Referenzpunkt. Sonst kann ich nicht messen. Ja, ich kann immer zum Weißpunkt gehen und kann sagen, du bist so und so weit weg. Und jetzt transformiere ich dieses System unter der Beachtung quasi, dass ich weiß, die Farbempfindlichkeiten variieren über dieses Diagramm rapide. Also die sind ja total unterschiedlich. Je höher ich gehe, desto unempfindlicher werde ich. Transformiere ich dieses System und bekomme dann irgendwie sowas daraus. Das ist nicht ganz richtig, das ist jetzt nur sehr stilisiert, dann ist hier die Achse. Und ich habe das auf jeden Fall noch dabei. Und dann ist das halt eben dann hier ein Weißpunkt und dann sind die Farben auf einmal gleichabständig in diesem System da drin. Ist aber nicht linear. Also ist es nicht so, dass ich jetzt sage, die Gerade wird erhalten, sondern da kommt da eben so eine Kurve raus. Das sieht ganz komisch aus dann. Es wird sehr fancy. Ich mache das auch wieder weg, bevor ich hier noch viel zu viele falsche Dinge an die Tafel male. Aber die Idee ist da viel, viel entscheidender an dieser Stelle. Ja? Ich versuche eben auf Basis eines Referenzpunktes zu sagen, das empfindest du als weiß, und weil das ist ja keine Helligkeitsinformation hier drin. Ich kann ja nicht sagen, Y ist irgendwas, sondern ich will ja hier nur Chroma-Informationen haben. Und damit ich eben diese Information nutzen kann und sagen kann, hier die Farbunterschiede, ich will ja nicht auf Helligkeit bezogen sein, brauche ich einen Fixationspunkt. Also ich brauche einen Referenzpunkt und das ist eben der Weißpunkt. Deswegen muss man zur Umrechnung von XY in alle anderen farbnormierten Systeme auch wieder zurück zu XYZ etc., auch in RGB. Ich brauche einen Weißpunkt, weil wenn ich nicht weiß, was weiß ist, dann kann ich nicht sagen, wie die Farbe relativ zum System steht. Wie gesagt, könnte der Weißpunkt könnte auch hier sein. Ja, der dann sagt, wenn ich alle drei Primärvalenzen voll fahre, dann ist das mein weißer Punkt. Ich kann ihn ja definieren, wie ich will, aber ich muss ihn definieren, weil sonst fehlt mir Information. Und dann kommen wir eben zu den Standardilluminanten. Da gibt es verschiedene Klassen. Wenn es was Neues. Der bekannteste, den sage ich jetzt einfach mal, ist der D65. Das ist keine 6. Wofür steht der? Was soll der repräsentieren? Nein. Nein. Die Schwarzkörperstrahle sind die A-Illuminanten. Die A-Illuminanten sind die Schwarzkörperstrahler. Es gibt noch B und C, noch Variationen mit anderen Körpern. Es gibt E, es gibt F, es gibt so einen ganzen Haufen davon. Aber der D65 ist eine Helligkeit an einem bewölkten Tag um 12 Uhr mittags. So hell soll ein Normtag sein. Das ist ein Weiß. Man versucht, da gibt es ja noch D85, D55, je nachdem, welche Uhrzeit, darüber variiert sich das dann und auch ob bewölkt und nicht bewölkt. Ja, und da gibt es dann halt verschiedene Einflusskategorien. Das, wie gesagt, sind die entsprechenden selbstimitierenden Körper. Unter A fällt zum Beispiel auch die Sonne. Ja, ist ja auch ein Schwarzkörper, idealisiert an dieser Stelle, die schön warm ist. Wir können ja auch schön über die Farbtemperatur sagen, also die Farbe, die wir wahrnehmen, können wir sagen, wie warm die Sonne ist. Wir haben die E-Illuminanten. Das sind mathematisch definierte Illuminanten. Die sind wirklich nur dafür da, zu sagen, hallo, das ist eben ein Weiß. Die sind dann mathematisch definiert mit, der ist genau in der Mitte. Der ist entsprechend ein bisschen weiter rüber, ein bisschen weiter nach links oder rechts. Und dann haben wir noch die ganz tollen, die finde ich total lustig, weil die sind nämlich für Metamerie-Effekte ultimativ geeignet, sind die Fluoreszenzlampen. Das sind die F. Da gibt es, ich kenne jetzt so aus dem Stegreif den F7, also das, was die ganzen Neonröhren alle machen, die sind nach dem F-Illuminanten klassifiziert. Es kommt dann drauf, welches Neon man quasi nimmt und welche Beschichtung man nimmt, um das entsprechend darzustellen oder entsprechend zu beleuchten, dass es eben nicht zu hart wirkt. Ich habe im Kopf den F7, der sehr nah am D65 sein soll. Und da kannst du extrem gut Interferenz zum Beispiel zeigen. Interferenz ist ja, ich habe eine Welle und ich mache Auslöcher. Durch entsprechende Schichten, zwei dünne Schichten, die sich gegenseitig auslöschen, abhängig davon, welche Wellenlänge reingeht. Und die streuen sich dann entsprechend unterschiedlich. Je nach Betrachtungswinkel habe ich entsprechend andere Auslöschung. Und ich hatte es ja mal gezeigt, da war dieser Ölfleck, den ich simuliert habe. Das war meine Diplomarbeit. Und mit dem D65, das ist quasi so der Normtag, der hat sowas, leichte Verteilung, die so geht. Und der F, der geht da entsprechend ran, hat aber halt entsprechende Peaks da drin, die das quasi approximieren. Wenn wir jetzt das wieder über den Tristimulus jagen, kommt da quasi dasselbe Signal raus. Also wir sehen eigentlich keinen Unterschied zwischen diesen zwei Illuminanten, die sind extrem marginal. Aber wenn ich jetzt anfange, Interferenz daran zu zeigen, sehe ich auf einmal, jawohl, hier gibt es ein homogenes Verteilungsbild. Ja, wenn ich das spektral auflege, durch ein Prisma zum Beispiel, sehe ich den kompletten Regenbogen, weil alle Farben drin sind, alle Wellenlängen sind drin. Und hier sind entsprechend einfach knallharte Peaks. Da ist ein Signal, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Fertig. Und das ist auch wieder der Rückkehrschluss zur Metamerie. Gut. Ich sage ja, das mit dem Diagramm so zu malen, so aus dem Stegreif. Ich habe das mir mal plotten lassen, das ist wesentlich leichter. Habe ich euch jetzt noch mal ein paar Folien mitgebracht. Mal zu McAdams, ist ja relevant für die Übung, sage ich jetzt mal. Und damit auch diejenigen, die heute nicht zugegen sind, auch noch ein bisschen Material haben und hier auch auf derselben Basis sind, habe ich mal ein paar Grafiken und ein paar Formeln mitgebracht. Gut, McAdams hatte Versuche gemacht. Das war so das, was er, also so seine Hauptarbeit, auch mit den ganzen Publikationen, die er gemacht hat, weil man hat sehr schnell festgestellt, in dem XY, in der Farbnormtafel, sind die Farbabstände nicht homogen. Ja? Und er hat sich dann einfach gefragt, okay, im grünen Bereich, das sieht alles irgendwie, da sehen wir einfach nicht viele Unterschiede. Und in den Blauregionen sind wir doch wesentlich empfindlicher, weil eben unsere Ansprechkurve da sehr schmal ist. Ja? Wir haben bei Rot-Grün eine große Überdeckung durch den Dresden-Modus. Bei Blau ist er relativ klein und er ist auch relativ alleine gestellt. Der ist nicht irgendwie, der integriert nicht viel zwischendrin, deswegen sind wir da sehr empfindlich. Bei den anderen zwei überdeckt sich das halt groß. Er hat halt Versuche fest durchgeführt und hat gesagt, okay, die Farbe und die Farbe, sind sie gleich oder nicht? Hat die zwei Farben quasi vordefiniert über die XY-Werte, hat er das quasi regeln können und hat dann sagen können, hat entsprechende Studie durchgeführt mit den Personen, die dann gesagt haben, die Farbe ist noch gleich oder die Farbe ist halt nicht gleich. Und dann kommen dann solche schönen Werte raus. Und die Idee von dem Ziel Luft, beziehungsweise dem U-V-Diagramm, was man da drüben sieht für die Farbnormtafel, hier auch entsprechend wieder das L nicht drin. Also wir wollen hier nicht auf die Helligkeit eingehen. Wenn wir jetzt noch anfangen, die Helligkeit darin zu variieren, in beiden, dann wird es sehr, sehr, sehr kompliziert. Dann sehen die auch nicht mehr so aus. Also da kommt irgendwas anderes raus, das weiß auch keiner. Dafür sind die gar nicht da. Das sollen die gar nicht. Und die Idee für die Konvertierung von dem XY zu Luft ist, ich möchte die Ellipsen zu Kreisen machen. Weil was schön ist an Kreisen kann ich einfach sagen, das ist der Radius, so weit weg, und das ist einfach normiert, weil da kann ich, ist unabhängig, ist rotationsinvariant, ich kann die Drehen machen, die sind einfach so groß, die haben einen Radius, das ist ein Wert, das ist ein Abstandsmetrik. Bei Ellipsen muss ich wissen, wie sind sie ausgerichtet. Wie man sieht, die drehen sich ja auch noch. Brauche ich also entsprechend die zwei Hauptachsen. Und das, wenn ich das quasi so konvertiere, dass das alles zu Kreisen wird, dann habe ich ja gewonnen. Dann ist es ja ganz einfach. Und das ist genau die Rechnung, die man durchführt. Also ich habe die Koordinaten für XY genommen und habe, in dem Fall war es TIX. Also TIX ist kein Zeichenprogramm für Tech, ne? Genommen und habe gesagt, nimm die Koordinaten, transformiere sie nach folgender Formel und dann wird aus dem linken das rechte. Und genauso könnte ich die McAdams-Ellipsen transformieren, aber da wird man ziemlich gut sehen, dass das eigentlich nicht gute Kreise sind. Das ist eine extrem schlechte Approximation an der Stelle. Nee, nee, die sollen schon gleich groß werden. Das ist das große Ziel von dieser Transformation, dass das quasi alles einheitlich groß wird. Wir stauchen und strecken das so, wie wir das brauchen. Die sollen da alle gleich groß werden. Was wir dann sagen können in dieser Farbnormtafel, beziehungsweise in diesem Farbnormsystem, dass ein Abstand von 1, alles was kleiner ist, ist nicht erkennbar. Daher kommen diese Just Noticeable Differences her, die genau sagen, wenn der Farbabstand größer ist als 1, dann ist es möglich, einen Unterschied zu sehen. Aber rein basierend auf der, auf den L-Stern, V-Stern, U-Stern, V-Stern. Ja? Also die werden ja dann entsprechend in einer normalen Raummetrik zusammen addiert, und einfach die Abstände aufsummieren und dann habe ich das. Ich möchte noch was zur L-Stern sagen, nämlich Brightness und Lightness, was man ja immer so im Raum hat, ne? HSL, HSB, ne? Die sind ja da. Problem im Deutschen ist das alles Helligkeit. Und das ist alles falsch. Brightness ist die photometrische Helligkeit. Das ist also die wahrgenommene Helligkeit abhängig von der Luminanz. Die Lightness ist die farbmetrische, also nicht Foto, sondern farbmetrische Helligkeit. Das ist eine relative Größe zu einer Vergleichsfarbe. Ja? Also Brightness ist, sagt mir quasi, wie hell erscheint mir diese Farbe, weil ich sie unter Bedingungen sehe. Und Lightness sagt mir, ich kenne eine Relativgröße, weiß oder schwarz, und damit ist das so und so weit weg. Das hat nichts damit zu tun, wie ich das wahrgenommen habe. Das muss man einfach nochmal unterscheiden. Deswegen kommt dann noch Illuminance noch meistens, Intensity, die dann nochmal eine neue Variable reinbringt, damit gar keiner mehr weiß, wovon wir reden. Und damit ich L-Stern berechnen kann, muss ich eine Anpassung machen für die Wahrnehmung der Lightness. Ja? Ich habe ja Y und ich muss y muss ich umwandeln in die Leibniz. Das kann ich machen, da gibt es auch schöne Formeln hier. Stehen auch in dem Koller-Alpha-Q drin. Geht relativ gut. Ich habe sie euch nochmal hingeschrieben. Ist also einfach eine Korrektur, die durchgenommen wird zu einem Leibniz von einem Referenzpunkt. Das ist der Weißpunkt, wo wir sagen, das ist quasi der Punkt, von dem weiß ich, wie hell er ist. Den definiere ich einfach so. 1 zum Beispiel. Kann ich ja auch aus xy, kann ich das ja auch alles wieder zurückrechnen. Und sage dann, ich multipliziere das mit 116 hoch ein Drittel minus 16, falls die kleiner sind als 0,00886. Diese Werte sind echt gemessen und empirisch bestimmt. Da ist nichts wirklich Fundiertes hinten dran. Das hat man so rausgefunden, dass das relativ gut geht. Ja, also solange das größer ist, mache ich das. Und in dem anderen Fall, wenn ich sehr nah im Schwarz bin, also wenn es wirklich sehr, sehr dunkel ist, das war auch wieder so ein Teil, den man dann festgestellt hat, sagt man dann, okay, ich mache dann einfach eine lineare Skalierung von dem Ganzen und damit bin ich da gut dran. Dann kommt natürlich der Bezug auf den Referenzpunkt. Da fehlt, nee. Der dann sagt, wie kriege ich denn jetzt quasi von Strich, also die U-Strichs, ja, ich habe ja bisher quasi nur U-Strich und V-Strich berechnet, ich habe jetzt L-Stern berechnet, jetzt brauche ich aber, es ist ja nicht das L-Stern-U-Strich-V-Strich-System, sondern es ist das L-Stern-U-Stern-V-Stern-System. Jetzt muss ich das also noch umberechnen, dafür brauche ich eben wieder den Einfluss der Luminanz, die ich in Bezug setze zu den entsprechenden Normpunkten und dann kann ich für die Farbmetrik einfach sagen, Quadrat, 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 zusammen addieren, Wurzel rausziehen, Distanz. Das ist die simpelste Farbmetrik. Von 2000 gibt es dann verbesserte Farbmetriken, die dann die jeweiligen Einflussmaßnahmen nochmal ein bisschen gegeneinander austarieren, wo wir in Versuchen wieder festgestellt haben, ja, das ist da und da wirkt das so entsprechend drauf. Und dann kommt noch der ganz große Spaß. Das ist alles für den 2-Grad-Observer, das gibt es nochmal für den 5-Grad und den 10-Grad und den 20-Grad-Observer, weil man dann ja auch wieder Farben anders wahrnimmt. Ja, und auf einmal bin ich in einem sehr großen abhängigen System, aber das ist quasi die Standardannahme, die ihr auch in der Übung einfach verwenden könnt. Vollkommen in Ordnung. Hier sieht man auch, ich habe das selber reingeschrieben, ja, ich muss dann quasi 2 Punkte nehmen, muss ich gegeneinander vergleichen, also so. Gut, CLAP, auch L-Stern, A-Stern, B-Stern, das sind die ganzen Sternsysteme, die berechnen das dann eben auch wieder in einen Bezug zu einem Normpunkt. Wir haben ja gesagt, dass jetzt, in dem Fall ist es dann ein Schwarz, ne? Ist dann schon. Es ist auf jeden Fall auch wieder ein Normpunkt, den ich brauche, einen Referenzpunkt, auf den ich mich beziehe, wo ich sage, hier ist der Kalibrierungspunkt und dann skaliere ich eben die Werte so und komme dann zu meinen Ergebnissen. So, zusammenfassend für diese zwei Farbsysteme kann man sagen, für die Farbabstandsmessung brauche ich Metriken. Die Metriken funktionieren aber nur für Objekte gleicher Größe vor einem neutralen Hintergrund. Neutral heißt in dem Fall mittelgrau. Und jetzt, ich weiß nicht, was mittelgrau sein soll. Da gibt es auch wieder entsprechende Normgeschichten, die sagen, wie kann ich ein Mittelgrau generieren? Und in diesen Lichtbedingungen würde ich sagen, das ist kein Mittelgrau auf diesem Tisch. Aber das ist entsprechend auch wo definiert und genau und nur dann gilt eigentlich diese Metrik. Für LAP gibt es keine Farbnormtabel, hatte ich schon gesagt. Lineare additive Farbrechnung ist nicht einfach möglich, weil es ist ja ein subtraktives System, das heißt, ich muss das quasi invertieren. Geraden in XY bzw. U-Stern, V-Stern sind nicht gerade in A-Stern, B-Stern. Ja, also das ist ein nichtlinearer Zusammenhang. LUF ist für die additive Farbmischung da. Gerade Linien bleiben erhalten, aber nicht unbedingt die Grenzen. Aber Geraden bleiben erhalten, das sieht schon gut aus. Ist aber für Druckbereich extrem unbedeutend. Das braucht man nicht. Und jetzt kommen wir, exakt sind keine, Kreise sind nicht ideal, das ist ultimativ approximativ. Deswegen gibt es auch immer wieder Verbesserungen dazu. Es kommt darauf an, welchen Standard man nimmt. Man hatte ja jetzt hier das YUV, war ja der erste von 1960, dann 74 kam jetzt der Luft-Stern-Standard und der wurde dann auch nochmal verfeinert, gerade auch mit der Delta-E-Funktion. Wie sieht es dann aus? Das ist abhängig von den Messwerten, die die Kommission gemacht hat. Also wenn die irgendwie mal neue Messwerte rausgibt, weil sie jetzt mal nicht, also beim ersten Mal waren es unter 20, dann waren es unter 100, dann waren es unter 1000. Wenn sie jetzt dann irgendwann mal kommen mit, hier, wir haben jetzt mal 100.000 Leute getestet, dann kann das auch schon wieder anders aussehen. Und dann kriegen wir schon wieder ein neues Fahrtmetriksystem. Unwahrscheinlich, aber kann passieren. Große Farbabstände sind extrem problematisch. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ich habe wirklich sehr weit entfernte Farben, dafür ist das System eigentlich nicht ausgelegt. Da wird es sehr unkorrekt. Also das heißt ja nicht, das sind 40 JNDs, sondern das ist einfach, das sind zwei Farben. Das ist eigentlich die Aussage, die ihr treffen könnt, wenn ihr dieses Farbmetrik nehmt. Das wird einfach, je größer, das wird immer unkorrekter, weil eben die Kreise nicht perfekte Kreise sind, sondern extrem approximativ. Und wenn ich jetzt dann noch sage, ich betrachte sehr kleine Objekte oder extrem große Objekte, das geht dann in der Richtung natürlich auch, dann wird das auch wieder problematisch, weil das Farbsystem, gerade auch von McAdams, wie er es getestet hat, eben für den 2-Grad-Betrachter ausgedacht war. Und wenn die zu klein sind, dann ist der Farbeindruck natürlich auch wieder anders. Wir haben ja dann so Kleinfeldtritanopie zum Beispiel. Der Farbabstand von der Farbe, die wir da sehen, der bleibt ja gleich. Das interessiert ja diese Farbmetrik nicht. Aber wir Menschen nehmen das so nicht mehr wahr. Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Weil Inhalte haben wir genug. Ich habe auch so ein bisschen was erzählt. Die ganzen Farbsysteme, Gamma-Korrekturen, so mal ganz viele Themen angeschnitten. McAdams, Ellipsen, warum er die, woher die kommen, warum die Transformation so, naja, nicht ganz so toll, aber durchaus gebräuchlich ist. Und bin noch offen für Fragen. Und ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit.